Liebe Gemeinde, das Jahr begann gleich mit einem Paukenschlag in der Zeitschrift Politik und Kultur. Erste Ausgabe des neuen Jahres äußerte sich der Generalsekretär des Zentralrats der Juden, Stefan J. Kramer, unter anderem zur Frage der Judenmission. Und er sagte dabei, Missionierungsversuche, wie sie von bestimmten evangelikalen Kreisen in Deutschland betrieben werden, stellten zwar keine existenzielle Gefahr für uns heutige Juden dar, sie seien jedoch ein unnötiges Ärgernis, wie er sich ausdrückte. Und weiter schreibt der Generalsekretär, wer Juden die Heilsfähigkeit abspricht. Und damit meint er, wer sagt, dass man ohne Jesus nicht gerettet wird. Also, dass man Jesus braucht, um zu Gott zu kommen. Wer Juden die Heilsfähigkeit abspricht, der spricht dem Judentum letztendlich ebenfalls die Daseinsberechtigung ab. Und das ist beleidigend. So er. Und das Reformationsjubiläum sei eine gute Gelegenheit zu betonen, dass Juden als Juden die Heilsfähigkeit besitzen und dazu nicht erst Christen werden müssen. Zitat Ende. Man fragt sich natürlich erstaunt, wie kommt Kramer darauf, dass man einem Menschen oder einem Volk die Daseinsberechtigung abspricht, nur weil man ihm das Evangelium von Jesus Christus bringt. Und christliche Mission unter Juden? Entschuldigung, aber das haben ja nun wirklich nicht die Evangelikalen erfunden, sondern die Juden, Jesus, Petrus und Paulus. Es waren die ersten, die unter Juden evangelisiert haben. Das beste Beispiel dafür ist der Text aus Apostelgeschichte 4, den wir eben in der Lesung gehört haben, wo Petrus vor einem jüdischen Auditorium seiner Landsleute sagt, es gibt in keinem anderen das Heil als nur in Jesus. Und trotzdem sollten sich Bibelleser über solche harschen Töne nicht wundern. Denn vor 2000 Jahren hat ein anderer prominenter Vertreter des Judentums die christliche Mission unter Juden noch ganz anders gegeißelt. Er hat damals übrigens das gleiche Wort gebraucht, das auch bei Kramer vorkommt, das Wort Ärgernis. Wir predigen den gekreuzigten Christus, den Juden, ein Ärgernis. Gleiches Wort, Skandalon steht da im Griechischen. Den Juden ein Skandal, den Griechen eine Torheit, schreibt Paulus. Als er das schreibt, da hat Paulus natürlich schon längst die Seiten gewechselt. Vom Christenverfolger zum Christusverkündiger. Und doch konnte gerade Paulus diese Ablehnung des Evangeliums, wie sie auch aus den Worten von Stefan Kramer herausklingt, aus tiefstem Herzen verstehen. Gerade Paulus. Weil das ja seine eigene Biografie gewesen war. Kaum einer hatte das Missionieren für Jesus verbissener abgelehnt und härter kritisiert als Paulus. Und härter verfolgt als Paulus. Und wenn wir in den nächsten Wochen und Monaten nun seinen Römerbrief weiter studieren werden, dann können wir uns das gar nicht oft genug klar machen. Was Petrus hier schreibt, auch im Römerbrief, das ist nicht die vertraute Sicht seiner Vorfahren, die er schon immer so gehabt hatte. Was Paulus im Römerbrief schreibt, das ist nicht das Schreibtischprodukt eines grübelnden Schöngeistes, sondern was Paulus hier im Römerbrief verströmt, ist das Herzblut eines Liebenden, das Herzblut eines Geretteten, eines, der vor Dankbarkeit gar nicht anders kann, als die Wahrheit so klar wie möglich den anderen mitzuteilen. Das Herzblut eines Liebenden, das ist der Römerbrief. Karl Barth, der Schweizer Theologe, hat 1919 einen berühmten Kommentar zum Römerbrief veröffentlicht. Und im Vorwort dazu schreibt Karl Barth genüsslich, wie sein Römerkommentar entstanden ist. Er war damals noch Pfarrer in einem kleinen, beschaulichen Örtchen in der Schweiz, in Safenwil. Und dann erzählt er, wie er da unter einem Apfelbaum gesessen und seinen Römerbrief-Kommentar geschrieben hat. Das klingt idyllisch. Aber es passt eigentlich nicht zur Entstehung des Römerbriefs. Da war überhaupt nichts Beschauliches dabei. Und auch sein Verfasser wurde erstmal ziemlich durchgeschüttelt, bevor er überhaupt in der Lage war, diesen Brief zu schreiben. Paulus saß nicht idyllisch unter einem Apfelbaum. Und darum, wer den Paulus verstehen will, wer den Römerbrief verstehen will, seine Mission, seine Leidenschaft, sein Anliegen, der muss auch verstehen, wie Paulus dazu gekommen ist. Und damit wollen wir jetzt heute nach den Weihnachtspredigten über Jesus und David und nach dem Jahresstart wieder die Brücke zu unserer Römerreihe schlagen. Am nächsten Sonntag werden wir die Auslegung ab Römer 1, 21 fortsetzen. Und heute aber lautet unser Thema noch einmal die Geburtsstunde des Römerbriefs. Die Geburtsstunde des Römerbriefs. Und dazu hören wir auf einen Vertrauten von Paulus, einen seiner besten Mitarbeiter, auf den Evangelisten, Arzt und Historiker Lukas. Der Lukas hat die Bekehrung von Paulus innerhalb eines Buches, innerhalb der Apostelgeschichte, sage und schreibe, dreimal beschrieben. Und sie haben Auszüge aus jedem dieser Berichte auf ihrem Gottesdienstzettel vor sich. In Kapitel 9 berichtet Lukas über die Schicksalsstunde des Paulus vor Damaskus. Das ist gewissermaßen der einführende Bericht. Dann in Kapitel 22 sehen wir, dass Paulus selbst Zeugnis von diesem Ereignis gibt, vor einer großen Menge ihn angreifender Juden in Jerusalem. Und die dritte Situation spielt in Caesarea am Meer, wo Paulus sich eher in einem kleinen Kreis vor Politikern rechtfertigt und dabei noch einmal zum Beleg auf seine Bekehrung zurückkommt. Und man fragt sich, warum macht Lukas das? Warum dreimal? Sonst wählt er doch auch aus, selektiert. Die Apostelgeschichte hat ja nicht den Anspruch, ein lückenloses Reisetagebuch zu dokumentieren, sondern Lukas zeigt die wichtigsten Ereignisse, die großen Linien. Und deshalb ist es schon auffällig, dass Lukas ein und dasselbe Ereignis gleich dreimal dokumentiert. Also beim dritten Mal in Apostelgeschichte 26 hätte Lukas ja auch schreiben können und dann berichtete Paulus nochmal von seiner Bekehrung, wie wir das schon aus Kapitel 9 und Kapitel 22 kennen. Hat er aber nicht getan. Warum? Was ist an dieser einen Bekehrung so wichtig? Offensichtlich handelt es sich dabei um das wichtigste Ereignis im Leben des Paulus. Und Lukas unterstreicht das dadurch, dass er das dreimal zur Sprache bringt. Aller guten Dinge sind drei, auch für unser Leben. Auch für unsere Biografie ist die Bekehrung entscheidend wichtig. Und das ist die Frage an uns. Bin ich bekehrt? Bist du, sind Sie im Sinne der Bibel bekehrt? Man könnte die ganze Apostelgeschichte als eine Sammlung, als eine Kollektion von Bekehrungsberichten bezeichnen. Einerseits zeigt uns die Apostelgeschichte die Weitwinkelperspektive. Die Anfangsgeschichte der Christenheit im Überblick. Und immer wieder berichtet Lukas von großen Entwicklungen. Kapitel 6, Vers 7, das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden sogar viele Priester dem Glauben gehorsam. Ein Überblick, ein Summarium. Oder in Kapitel 19, Vers 20 über die Region Kleinasien, also Ephesus. So breitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig. Das ist die Weitwinkelperspektive. Aber mitten hinein in diesen Weitwinkel, in diesen Überblick, da setzt Lukas dann immer wieder einzelne Lebensgeschichten. Da zeigt er Schlüsselszenen, wie einzelne Menschen Christen wurden. Achten Sie mal drauf, wenn Sie die Apostelgeschichte lesen. Ja, der Finanzminister aus Äthiopien wird Christ, Kapitel 8. Der römische Hauptmann Cornelius bekehrt sich, Apostelgeschichte 10. Die Geschäftsfrau Lydia kommt zum Glauben und wird die erste Christin in Europa, Apostelgeschichte 16. Der Kerkermeister von Philippi, ein pensionierter römischer Offizier, findet den Weg zu Jesus, auch Apostelgeschichte 16. Und eben Paulus. Dreimal, 9, 22 und 26 sind die Kapitel. Und das sind alles Berichte über persönliche Bekehrungen. Und sie zeigen uns eines, die große Entwicklung der Kirchengeschichte setzt sich zusammen aus lauter einzelnen Bekehrungen. Aus lauter einzelnen Bekehrungen. Ohne Bekehrung keine Gemeinde. Sind Sie bekehrt? Lukas zeigt, das war die Schlüsselszene für Paulus. Und wenn wir den Römerbrief gewissermaßen als Vermächtnis des Paulus bezeichnen, als die Summe dessen, was Jesus ihm anvertraut hat, dann war die Bekehrung die Initialzündung. Und wir werden den Römerbrief nur dann wirklich verstehen, wenn wir diese Bekehrung verstehen. Ohne diese Bekehrung hätte es nie einen Römerbrief gegeben. Und darum, wenn wir jetzt zum Römerbrief zurückkehren, ist es sehr wichtig, dass wir das verstehen. Wer schreibt hier? Durch was für eine Entwicklung ist der Mann hindurchgegangen? Wie ist er persönlich zu dem Glauben gekommen, den er im Römerbrief so präzise entfaltet? Und zu dem Zweck habe ich nochmal alle drei Bekehrungsberichte miteinander verglichen und hier in Auszügen für Sie auch dokumentiert. Am besten ist es, Sie lesen diese ganzen Kapitel, diese drei, nochmal im größeren Zusammenhang zu Hause. Und dann werden Sie sehen, wie wunderbar die sich gegenseitig ergänzen, indem sie dieses eine Ereignis schildern. Und wir werden Folgendes feststellen. Erstens, und das ist ganz wichtig für alle Bekehrungen auch heute, die Bekehrung entscheidet sich an der Wer-Frage. An der Wer-Frage, W-E-R. Das ist das Wichtigste. Die Bekehrung entscheidet sich an der Wer-Frage. Und deshalb werden wir diesen ersten Punkt auch am ausführlichsten behandeln. Also nehmen Sie bitte keine Rückschlüsse zu von der Länge des ersten Punktes auf die Länge der ganzen Predigt. Erstens, die Bekehrung entscheidet sich an der Wer-Frage, W-E-R. Das ist in allen drei Berichten das Erste, was wir aus dem Munde von Paulus hören. Und ich habe es extra nochmal dick gedruckt, Vers 5 in Kapitel 9. Wir lesen mal die ganzen 5 Verse bis dahin. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit der Anhänger des neuen Weges Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Geh auf, steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Und dann in Kapitel 22, Vers 8, dieselbe Frage. Ich antwortete aber: Herr, wer bist du? Und in Kapitel 26, Vers 15 genauso. Ich aber sprach: Herr, wer bist du? Der Herr sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Das ist die Frage, an der sich das Judentum damals gespalten hat. Das ist die Frage, an der sich die Christen von allen anderen Menschen dieser Welt trennen. Das ist die Frage, die seit 2000 Jahren bis heute die Menschen nicht loslässt, ob in Jerusalem oder Hannover oder New York. Und warum sonst stand dieses Buch im letzten Jahr längere Zeit auf Platz 1 der Bestsellerliste der New York Times? Ich meine das Buch von Reza Aslan, Zelot, Jesus von Nazareth. Er promovierte in Religionssoziologie. Die These dieses Buches ist eigentlich nicht so furchtbar neu. Jesus sei vor allem ein Revolutionär gewesen, ein Aufrührer im Kampf gegen Rom. Entscheidend ist der Autor, Reza Aslan. Er kam als Jugendlicher mit seinen Eltern aus dem Iran, als Flüchtling vor der schiitischen Diktatur, fand eine neue Heimat in den USA. Als 15-Jähriger beteiligte er sich an einem christlichen Jugendcamp in Amerika. Und dort stieß er auf Jesus, interessierte sich für Jesus, wurde offen für den Glauben an Jesus. Inzwischen bezeichnet er sich wieder als Moslem. Irgendwann muss er sich wieder abgewandt haben, dieser Aslan. Und der Punkt, an dem sich alles entschied, war die Wer-Frage. Wer ist Jesus für dich? Er war der Überzeugung, Jesus war nur ein Revolutionär, ein Aufrührer gegen Rom, ein respektabler Aufrührer. Er ist nicht Christ geblieben, wahrscheinlich nie richtig Christ geworden. Und heute nennt sich Reza Aslan wieder Moslem. Verstehen Sie, die Bekehrung entscheidet sich an der Wehrfrage. Zu dem Zeitpunkt, als Paulus Christ wurde, da hatte er natürlich noch eine viel kritischere Meinung über Jesus als Reza Aslan. Er hat in ihm nicht nur einen Revolutionär gesehen, das ist ja immerhin noch was, sondern in den Augen von Paulus war dieser Jesus ein Scharlatan. Er war ein Verführer. Er war eine Gefährdung für den Staat, wenn man so will, weil er die Ordnung auflöste. Und diese kritische Position von Paulus war kein spontanes Urteil, sondern sie war die Folge seines Glaubens, des Glaubens, den Paulus schon mit der Muttermilch aufgesogen hatte. Deswegen kam er zu diesem Urteil über Jesus, und diesen Glauben hat er wissenschaftlich untermauert, der Paulus. Durch langjähriges Studium bei den besten Leuten, die jüdische Tradition damals zu bieten hatte. Und darum konnte Paulus seine jüdischen Volksgenossen, die Jesus fanatisch ablehnten, ja so gut verstehen. Das war ja seine eigene Geschichte. Das war ja seine innerste Überzeugung gewesen. Und Paulus hat nun diese Geschichte dem aufgebrachten Mob in Jerusalem erzählt. Das ist die Situation von Apostelgeschichte 22. Paulus hatte die Stadt besucht, um sich mit den Leitern der jungen Gemeinde zu treffen. Die Bekehrung liegt da schon gut 20 Jahre zurück. Und es interessiert ihn natürlich, was aus dem Tempel geworden ist. Er schaut mal im Tempel vorbei. Vielleicht will er da Gespräche führen, missionarische Gespräche. Und dabei wird der Apostel von radikalen Judaisten gekidnappt. Sie werfen ihm vor, er hätte die Tora und den Tempel beleidigt. Und das Schlimmste, er hätte angeblich einen Heiden in den inneren Bereich des Tempels genommen, was verboten war. Das war absurd, das stimmte nicht. Und Paulus stellt das auch klar, das habe ich nicht getan. Aber die Menge hört nicht auf ihn, sie zerren ihn fort, bis schließlich die römische Besatzungsmacht Paulus aus den Fängen seiner Landsleute rettet. Das ist die Situation in Apostelgeschichte 22. Und die Römer bringen Paulus in Sicherheit in die Burg Antonia, das ganz in der Nähe des Tempels gelegen. Und da wollen sie den Sachverhalt in Ruhe aufklären. Und Paulus macht nun einen mutigen Vorschlag. Er sagt dem römischen Oberst Lysias, lass mich doch zu der Menge reden. Ich kann das aufklären. Ich mache ein öffentliches Statement und dann können wir die Sache vielleicht klären. Und der Oberst erhofft sich davon offensichtlich eine Beruhigung der Situation und gibt dem Paulus die Erlaubnis. Und dann steht hier Apostelgeschichte 21,40, als er es ihm aber erlaubte, trat Paulus auf die Stufen und winkte dem Volk mit der Hand. Da entstand eine große Stille und er redete zu ihnen auf Hebräisch, also in ihrer Muttersprache, und sprach. Also Paulus hatte vorher mit den Römern offensichtlich Griechisch geredet. Jetzt schaltet er um auf Hebräisch, möglicherweise Aramäisch, das war das Alltagshebräisch. Und die Leute lauschen gespannt. Hier steht, es entstand eine große Stille. Und dann macht Paulus ihnen klar, Leute, ich bin einer von euch. Ich bin Jude mit allen Fasern meines Herzens. Und dann erzählt er, wie die Wirklichkeit des Jesus Christus in sein Leben getreten ist. Er klärt die Wehrfrage. Und die Leute hören ihm zu, zumal als er anfängt, Hebräisch zu reden. Und Paulus erzählt sein Leben in Zeitraffer. Er sagt, ich bin ein jüdischer Mann, das ist Apostelgeschichte 22,3, das ist noch nicht auf ihrem Zettel, geboren in Tarsus, aufgewachsen, aber in dieser Stadt hier, in Jerusalem. Ich bin ein alter Jerusalemer Student, heißt es auf Deutsch. So wie einer von uns, der in Göttingen studiert hat, gesagt wird, ich bin ein alter Göttinger. So sagt Paulus, ich bin ein alter Jerusalemer, ich kenne das hier. Ich weiß, wo euer größter Hörsaal ist, ich weiß, wo die Bibliothek ist und die Mensa. Und ich bin mit aller Sorgfalt unterwiesen, schreibt er im väterlichen Gesetz zu Füßen Gamaliels. Ich habe also bei dem besten, berühmtesten Professor jener Zeit gehört und ich war ein Eiferer für Gott, genau wie ihr es heute auch seid. Aufgewachsen in Tarsus, als junger Jude, aber hier hat er Theologie studiert, hier hat er das väterliche Gesetz studiert, also das Alte Testament und die jüdischen Traditionen der Väter, die das Alte Testament noch ergänzt haben. Er hatte den besten Professor aus der Schule Hillels, den Gamaliel, und er hat das wirklich mit ganzer Hingabe und aus ernster Überzeugung getan. Er war ein Eiferer für Gott. Also wenn einer die jüdische Tradition ernst genommen hat, sagt Paulus, dann ich habe das volle Programm. Das volle traditionelle Programm mitgemacht. Und nicht nur aus Gruppendruck oder aus Gewohnheit, sondern aus tiefster, innigster, festester Überzeugung. Und dann hat mich diese Überzeugung sogar auf die Straße getrieben. Sie hat mich dazu getrieben und motiviert, die junge christliche Gemeinde ans Messer zu liefern. Er sagt in Vers 4, 22, ich habe die neue Lehre verfolgt bis auf den Tod. Ich band Männer und Frauen und warf sie ins Gefängnis. Und dann fügt er hinzu, die höchsten jüdischen Institutionen werden meine Angaben bestätigen, Leute. Das ist, als wenn wir sagen würden, das Bundesverfassungsgericht, das Innenministerium und die Deutsche Bischofskonferenz können meine Angaben bestätigen. Und deswegen haben sie auch mich ausgerechnet mit dieser Sondermission Verfolge die Christen betraut, weil ich zuverlässig war und kompetent und durchsetzungsstark und umfassend vorbereitet auf diese Mission. Und dann schreibt er in Vers 5, wie mir auch der hohe Priester und alle Ältesten bezeugen. Von ihnen empfing ich auch Briefe an die Brüder, also an die Mitjuden, und reiste nach Damaskus, um auch die, die dort waren, gefesselt, also die Christen gefesselt, nach Jerusalem zu führen, damit sie bestraft würden. Paulus sagt also, ihr lieben Juden, ich habe Hand in Hand mit euren führenden Leuten zusammengearbeitet. Wenn einer unsere Traditionen kennt, dann ich. Wenn einer jüdisch denkt und fühlt, dann ich. Wenn einer im Judentum Karriere gemacht hat, dann ich. Wenn einer klare Kante gegen die Christen gezeigt hat, dann ich. Wenn einer verstanden hat, wie ungeheuerlich das war, was dieser Jesus von sich behauptete, dann ich. Das ist die Wehrfrage. Wer ist Jesus? Das war unerhört, dass er sagt, er wäre der Sohn Gottes, er wäre der Retter, er wäre der Messias, der seit Jahrhunderten angekündigt ist. Und darum, sagt Paulus, konnte ich Jesus gegenüber niemals neutral bleiben, niemals abwartend bleiben seinem Anspruch gegenüber. Das war ja Blasphemie, was er verkündigt. Er hat sich ja zu Gott gemacht. Und er hat behauptet, dass man ihn braucht, um von Sünde gerettet zu werden, dass es nicht auf unsere guten Taten und auf unser ordentliches Leben ankommt, sondern darauf, ihm zu vertrauen, weil er für uns bezahlen müsse am Kreuz, unerhört. Und je mehr Anhänger dieser Jesus gewann, ihr Lieben, umso dringender war der Handlungsbedarf, den ich erkannte. Und jetzt kommt Vers 6. Es geschah aber, als ich dorthin zog und in die Nähe von Damaskus kam, da umleuchtete mich plötzlich um die Mittagszeit ein großes Licht vom Himmel. Also das war keine Vision, das war eine konkrete Zeit, Mittag. Ein reales, grelles, großes Licht vom Himmel, das steht in allen drei Berichten. Und ich fiel zu Boden, Vers 7, und hörte eine Stimme, die sprach zu mir, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und dann stürzt Paulus zu Boden, er hört diese Stimme, die ihn persönlich ruft mit seinem jüdischen Namen. Jesus knüpft also an seine jüdische Existenz, an seine ganz klassische familiäre Herkunft. Ich aber antwortete, Vers 8, Herr, wer bist du? Herr, wer bist du? Und er sprach zu mir, ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Und verstehen Sie, Paulus begreift, ich bekomme es hier mit einer Macht zu tun. Das ist ja eine reale Situation aus seinem Leben. Ich bekomme es mit einer Macht zu tun, die von Gott kommt. Herr! Das war der Name für Gott. Wer bist du? Ich merke hier, begegnet mir Gott. Und Jesus lässt ihn nicht lange warten. Jesus antwortet ihm sofort mit dem Hinweis, ich bin Jesus von Nazareth, der, dem du verfolgst. Und in dem Augenblick, ihr Lieben, da ist Paulus schlagartig klar, mit welcher Macht, mit welcher Person er es hier zu tun hat. Es ist der auferstandene Jesus Christus, der hier in sein Leben tritt. Das ist ihm ganz klar. Er hatte nicht damit gerechnet. Er hatte nicht Jesus gesucht und sich nun endlich eingebildet, ihn gefunden zu haben. Sondern er wird total, total überrascht. Gerechnet hatte Paulus damit, die Kollegen in Damaskus zu treffen. Gerechnet hatte Paulus damit, jetzt die Razzia bei den Christen durchzuführen und einige von ihnen zu verhaften, am besten die führenden Köpfe, und sie dann in einem Gefangenentransport nach Jerusalem mitzunehmen und dort in Jerusalem das Schulterklopfen seiner Vorgesetzten zu spüren, weil sie sagen, das hast du gut gemacht. Wieder ein paar Christen weniger, die missionieren können. Darauf hatte Paulus gewartet, damit hat er gerechnet. Und jetzt tritt Jesus ihm völlig überraschend in den Weg. Es hat ihn kalt erwischt. Ihr Lieben, wenn einer Christ wird, dann bekommt er es mit einem lebendigen Gegenüber zu tun. Wenn einer Jesus begegnet, dann begegnet er nicht einer spirituellen Wirkung, einer unpersönlichen Kraft. Dann hat er nicht irgendeine christliche Ahnung. Sondern wenn du Jesus begegnest, dann bekommst du es mit einer konkreten Person zu tun. Und darum kommt bei der Bekehrung eben alles auf diese Person an, alles auf die Wer-Frage an. Herr, wer bist du? Und merken wir, bei Paulus, da fallen Frage und Antwort zusammen in dem Augenblick. Herr, wer bist du? Er sagt ja schon Herr. Paulus lebt im Alten Testament. Paulus las sowohl das hebräische Original als auch die griechische Übersetzung in der Septuaginta. Und wissen Sie, mit welchem Wort die griechische Septuaginta den Eigennamen Gottes Yahweh oder der Herr oder der Ewige übersetzt? Eben mit Kyrios, der Herr. Und genau diesen Namen verwendet Paulus hier, der Name, der in der hebräischen Bibel für Yahweh steht. Für den Eigennamen Gottes. Yahweh, wer bist du? Herr, wer bist du? Gott, wer bist du? Und daran entscheidet sich unsere Bekehrung. Wer ist der, mit dem wir es zu tun bekommen? Die religiöse Stimmung uns herum, die will uns ja genau das Gegenteil einreden. Der Zeitgeist, der macht die Wer-Frage klein. Der Zeitgeist, der spielt die Gottesfrage runter. Der Zeitgeist, der sagt, ist doch alles göttlich, ist doch alles irgendwie gleich. Egal, welche spirituelle Kraft dahinter steckt, der eine nennt es Allah und der andere redet vom Weltgeist und die einen fassen es als spirituelle Energie und die andere benennen es etwas persönlicher. Als vor einigen Jahren die Sozialministerin in Niedersachsen im Landtag vereidigt wurde, da bekräftigte sie ihren Amtseid mit den Worten, so wahr mir Gott helfe. Und das Besondere daran, Frau Aygil Özkan versteht sich als bekennende Muslimin. Und sie meinte eigentlich, so wahr mir Allah helfe. Aber sie sagte, so wahr mir Gott helfe. Und der Eindruck wurde erweckt, dieser Gottesbegriff unseres Grundgesetzes ist für alles offen. Der Gottesbegriff unseres Grundgesetzes sei nicht festgelegt auf den Gott der Bibel. Nicht festgelegt auf den Gott von Juden und Christen. Nicht festgelegt auf den Vater Jesu Christi. Und die Wer-Frage, die verschwimmt immer mehr. Und wissen Sie, für die Menschen, die den lebendigen Gott nicht kennen, ist es eine Katastrophe. Warum? weil es für sie immer verwirrender wird, den wahren Gott von den falschen Gottesbildern zu unterscheiden. Das wird immer verwaschener, immer undurchdringlicher. Es wird immer schwieriger, die Wehrfrage zu klären. Und der Allah, an den Frau Özkan glaubt, ist nicht der Vater Jesu Christi. Der Allah, an den Frau Özkan glaubt, ist nicht der Gott, der die Sünde trägt und den Tod besiegt und für unsere Schuld am Kreuz stirbt. Er ist nicht der lebendige Gott der Bibel. Wer bist du? Am Anfang der Bekehrung steht diese Frage: Du musst wissen, wer Jesus ist. Weißt du, wer Jesus ist? Du musst es wissen, damit du ihn anrufen kannst, damit du dein Leben ihm anvertrauen kannst. Und deswegen ist es so gut, dass die Bibel voll ist von Berichten darüber, wer Jesus ist, und von Erklärungen darüber, was das für uns bedeutet. Wer bist du? Das musst du wissen. Und als Paulus die Antwort bekommt, da wird ihm schlagartig alles klar. Da wird ihm klar, ich habe mein Leben verwirkt. Da wird ihm klar, ich habe gegen Gott gekämpft. Da wird ihm klar, ich habe den verachtet und den verfolgt, der Herr ist über alles. Und schon kurze Zeit später, nachdem Jesus ihn dann in einem Crashkurs zum Prediger gemacht hat, da kann Paulus seinen kritischen bis feindlichen Zuhörern ganz präzise Auskunft geben, wer Jesus ist. Und da wird er in Apostelgeschichte 9, Vers 20 sagen, Sie haben es auch auf Ihrem Zettel, und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser der Sohn Gottes sei. Das ist die Antwort auf die Frage, wer bist du? Das weiß er jetzt ganz genau. Weißt du, dass Jesus Gottes Sohn ist? Weißt du, dass er alle Macht hat, dass er dein Leben in den Händen hält? Und Vers 22, Saulus aber gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnen, und bewies, dass Jesus der Christus ist. Er bewies, dass Jesus der Messias ist, dass Jesus der von Gott angekündigte Retter ist. Und er konnte das locker beweisen, weil er das Alte Testament kannte und weil Jesus genau die Voraussetzungen erfüllte, die das Alte Testament für den Messias formuliert hatte. Und kaum einer war so gut in der Lage, das zu beweisen wie Paulus. Da er das Alte Testament wie seine Westentasche kannte. Und er musste das Alte Testament nur gegen die Geschichte von Jesus legen. Und da sah er, wie Jesus eine Ankündigung nach der anderen erfüllte. Die Geburt in Bethlehem, der Tod am Kreuz, Geburt von einer jungen Frau, der Zeitpunkt seines Erscheinens und so weiter. Er bewies, dieser Jesus ist der angekündigte Retter des Alten Testaments. Und diese Wahrheit hat er dann bis zu seiner Sterbestunde festgehalten. Und an dieser Wahrheit hat er dann nie mehr gezweifelt. Und diese Wahrheit steht auch hinter jeder Zeile des Römerbriefs. In Römer 9, Vers 5 zum Beispiel sagt Paulus über Jesus, er ist Gott über alles. Das steht in Römer 9, Vers 5. Jesus ist Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Weißt du, wer Jesus ist? Die allermeisten von uns haben ja nicht so eine dramatische Bekehrungsgeschichte wie Paulus erlebt. Aber wir mussten auch nicht Apostel werden. Aber uns hat der persönliche Gott vor genau die gleiche Frage gestellt, nämlich vor die Wehrfrage. Wir haben keine Stimme am helllichten Tag gehört. Aber zu uns redet Jesus mit klarer Stimme, die es so zu Paulus Zeiten noch nicht gab. Er redet zu uns durch die klare Stimme der Bibel, durch die klare Stimme des Neuen Testaments, das es so zu Paulus Zeiten noch nicht gab. Auch zu dir redet Jesus mit klarer Stimme. Lies die Evangelien, lies die Paulusbriefe, studiere mit uns gemeinsam den Römerbrief. Er spricht zu dir mit klarer Stimme. Und darum konnte Martin Luther zu Recht sagen, was macht einen Christen aus? Er sagt, es weiß ein Kind von 7 Jahren, was die Christen sind. Das sind die Heiligen, Gläubigen und die Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören. Das sind die Christen. Das sind die Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören. Das sind die, die Jesus kennen. Und das bedeutet, sich zu Jesus bekehren, zu erkennen, wer er ist. Und zuzugeben, dass ich ihn brauche als den, der für meine Schuld vor Gott die Strafe getragen hat. Ita Linnemann war eine erfolgreiche Theologieprofessorin über Jahrzehnte hinweg. Sie hatte große Karriere gemacht. Wir haben an anderer Stelle schon einmal von ihr gehört. Und dann merkte sie, dass was ich als wissenschaftliche Theologie betreibe, das gibt mir nicht wirklich Antworten auf die Fragen meines Lebens. Und das hilft eigentlich auch keinem anderen. Ich habe sich gut verkaufende theologische Literatur produziert, aber wenn ich ehrlich bin, hilft das keinem. Es ist keine Antwort auf die Frage nach meiner Schuld, nach dem Sinn meines Lebens. Und das führt sie in eine tiefe Depression. Sie schreibt, das führte mich in eine tiefe Frustration auch, auf die ich mit Abgleiten in Süchte reagiert habe. Ich versuchte, mich zu betäuben. Ich wurde ein Sklave des Fernsehens und ich geriet in zunehmende Abhängigkeit vom Alkohol, schreibt Professorin Eta Linnemann. Und dann begegnet sie Christen, begegnet sie Menschen, die Jesus kennen. Und dann wird die Wehrfrage für sie klar. Und sie schreibt dann im Nachhinein in einer Veröffentlichung, Gott führte mich zu lebendigen Christen, die Jesus persönlich als ihren Herrn und Heiland kennen. Und durch sie lernte ich Jesus kennen und durch sie fand ich zu ihm. Und dann beschreibt sie das so, er hat mein Leben in seine Heilandshände genommen und damit angefangen, es radikal zu verändern. Ich wurde frei von der Sucht, ich wurde hungrig und durstig nach seinem Wort, nach der Gemeinschaft mit Christen. Und ich durfte Sünde endlich klar als Sünde erkennen. Und dann wurde ihr immer deutlicher, wer ist Jesus? Sie sagt, durch Gottes Gnade durfte ich Jesus als den erfahren, dessen Namen über allen anderen Namen ist. Vorher hatte sie gedacht, das seien alles nur Ehrentitel, die die Gemeinde Jesus nachträglich beigelegt hatte. Das sei ihr gar nicht wirklich. Das wäre nur so von ihm gesagt worden, dass er Gottes Sohn genannt wird. Aber jetzt merkt sie, das ist er wirklich. Sie sagt, ich durfte erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Dass es nicht nur ein Titel ist. Von der Jungfrau geboren ist. Dass er der Messias und der Menschensohn, das heißt der Richter am Ende der Welt ist. Und dass ihm solche Titel nicht durch menschliche Überlegungen beigelegt wurden. Ich durfte die Inspiration der Heiligen Schrift erkennen und auch lebendig erfahren. Für Eta Linnemann wurde die Wehrfrage geklärt, als sie Christ wurde und es wurde alles neu. Und dann entscheidet sich bei der Bekehrung noch eine zweite Frage. Die Bekehrung gibt auch Klarheit über die Woher-Frage. Nicht nur über die Wehrfrage, sondern auch über die Woher-Frage. Woher komme ich eigentlich? Wie bewertet Jesus meine Vergangenheit? Die Bekehrung gibt Klarheit auch über die Woher-Frage. Ist Ihnen das aufgefallen? Alle drei Berichte betonen das helle Licht. Vers 3 in Apostelgeschichte 9, es umleuchtete ihm plötzlich ein Licht vom Himmel. Vers 6 in Apostelgeschichte 22, da umleuchtete mich plötzlich um die Mittagszeit ein großes Licht vom Himmel. Und Vers 11 nochmal, ich war geblendet von der Klarheit dieses Lichtes. Vers 13 in Kapitel 26, mitten am Tag, o König, sah ich auf dem Weg ein Licht vom Himmel heller als der Glanz der Sonne, das mich und die mit mir reisten, umleuchtete. Wenn du Jesus begegnest, dann stellt er dein Leben in sein Licht. Und dann kommt Licht in die Sache. Und das ist auf den ersten Blick nicht nur angenehm. Das hat ja auch Paulus gemerkt, wenn mein Leben in das Licht Jesu gestellt wird, dann kommt auch die Schuld meines Lebens raus. Und deswegen schreibt der andere Apostel Johannes in Kapitel 3 seines Evangeliums, Johannes 3, Vers 19, die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Und wenn Jesus deinem Leben begegnet, dann stellt er dein Leben in sein Licht. Und bei der Bekehrung überrascht Jesus den Paulus geradezu mit diesem Licht, das ihn plötzlich umgibt, in das er plötzlich getaucht wird. Mit seiner ganzen Existenz. Die Bekehrung gibt Klarheit über die Woher-Frage. Und von einem Moment auf den anderen begreift Paulus, wie sein Leben in Gottes Licht dasteht. Im speziellen Fall des Apostels hat Jesus sich nicht auf eine innere Erleuchtung beschränkt, sondern er hat zusätzlich dieses äußere Licht geschickt. Ich denke, er hat es auch deswegen getan, um dem Paulus klarzumachen, das bildest du dir jetzt nicht nur ein. Das sind nicht nur irgendwelche inneren psychologischen Abläufe, über die man ja alles Mögliche mutmaßen kann. Das sind nicht nur Dinge, die sich irgendwo im tiefsten Grunde deiner Seele abspielen, sondern Jesus hat wirklich eingegriffen. Jesus war wirklich da, dort auf der Straße nach Damaskus. Er ist dem Paulus persönlich in den Weg getreten. Und genau das Gleiche will er auch bei dir tun. Das ist keine Autosuggestion. Das ist keine psychische Störung, die der Paulus da erlebt. So könnte man es ja auch interpretieren. Nein, es gibt sogar Zeugen. Es gibt sogar Zeugen, die den Vorgang bestätigen. Kapitel 22, 9, die aber mit mir waren, sahen zwar das Licht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Also sie sahen das Licht, aber hörten die Stimme nicht. Das war aber also nicht nur eine Vision, da ist wirklich etwas passiert, dass auch Dritte wahrnehmen konnten. Und dieser Vers 22,9 ist eine interessante Ergänzung zum ersten Bekehrungsbericht, Kapitel 9, Vers 7. Den habe ich jetzt leider nicht auf dem Zettel. Bitte schlagen Sie den zu Hause nochmal nach, Kapitel 9, Vers 7. Ich will es ganz kurz erklären, damit Sie dann hinterher bei Ihrer eigenen Lektüre nicht darüber stolpern. Die Männer aber, steht in Kapitel 9, Vers 7, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sie sahen niemanden. Also jetzt fragen wir, was hörten sie nun und was hörten sie nicht? Die Grammatik ist ganz eindeutig. Die Begleiter des Paulus hören das Geräusch einer Stimme, Kapitel 9, Vers 7, aber sie hören nicht, was die Stimme im Einzelnen spricht, welche Worte sie redet. Das ist der Unterschied. Kapitel 22, Vers 9. Und was sehen sie nun? Sie sehen das grelle Licht. Kapitel 22, 9. Aber was sehen sie nicht? Sie sehen nicht die Person, die aus diesem Licht spricht. Also, diese beiden Verse, schauen Sie sich bitte nochmal in Ruhe an. 22, 9 und 9, 7 haben in sich überhaupt keinen Widerspruch, sondern sie geben uns gerade in ihrer Zusammenschau erst das vollständige Bild, was passiert ist. Das ist so faszinierend. Also die Begleiter, die verstehen keine Einzelheiten, sie erkennen keine Person, das bleibt dem Paulus vorbehalten. Aber diese Begleiter merken, da ist ein Licht, ein blendendes Licht. Sie hören eine rauschende Stimme und darum können sie hinterher auch bezeugen, dass dem Paulus hier wirklich etwas widerfahren ist. Das war nicht nur ein innerer Vorgang, sondern Jesus war wirklich da und er hat das dokumentiert durch diese äußeren Begleiterscheinungen. Aber mit diesem Licht macht Jesus uns allen noch etwas klar. Auch wenn wir es nicht in dieser grellen, dramatischen Form sehen. Jesus macht uns klar, wenn ich zu dir komme, so wie ich damals zu dem Paulus auf der Straße nach Damaskus kam, du, dann tauche ich dein Leben in mein Licht. Und dann wird die Woher-Frage deines Lebens dir klar. Dann beginnst du zu verstehen, wovon Jesus dich erlösen muss. Dann begreifst du, dass du Vergebung deiner Schuld brauchst. Dann begreifst du, dass du vor Gott als ein Schuldner dastehst. Und dass du aus der Finsternis ins Licht kommen musst. Und als Paulus später seine Bekehrungsgeschichte vor den Politikern erzählt, vor Agrippa und vor Festus in Caesarea am Meer, da hebt er genau auf diesem Punkt ab. Da sagt er, liebe Leute, so war es bei mir. Ich habe meine Vergangenheit, die ich als religiöser Mensch für so strahlend hielt, in ihrer ganzen Not erkannt, in ihrer ganzen Gottlosigkeit. Ich war so fromm und doch so gottlos, weil ich mich auf mich selbst verlassen habe und weil ich dachte, ich sei gut genug, um für den lieben Gott eine ordentliche Partie darzustellen. Und dann hat Jesus mir die Augen aufgetan. Und dann habe ich begriffen, wie erbärmlich ich vor ihm dastehe und wie total angewiesen ich bin auf seine Vergebung, auf sein Erbarmen, auf seine Liebe. Und da wusste ich, ich brauche Jesus. Und das ist jetzt auch meine Botschaft, die ich den anderen sage. Und so erklärt es Paulus dann in dem letzten Vers, den wir hier auf unserem Zettel haben, 26, Vers 18, so hat er es dann auch den Politikern erklärt, Jesus hat mich jetzt gesandt, um den Menschen die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren. Von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt des Satans zu Gott. Also Paulus macht deutlich, es gibt ein Vorher und es gibt ein Nachher. Bevor du bei Jesus bist, bist du in der Finsternis und hinterher bist du im Licht. Bevor du bei Jesus bist, stehst du unter der Gewalt des Teufels. Das ist dir nicht bewusst, aber das ist Fakt. Und wenn du zu Jesus kommst, dann stehst du in seinem Licht, dann bist du gerettet, dann hast du Vergebung. Dann kann dir nichts mehr geschehen und dich nichts mehr von Gott trennen. Wissen Sie, nicht jeder Bekehrte empfindet dieses Vorher und Nachher so stark. Das kann biografisch auch sehr unterschiedlich aussehen. Das hängt ja auch mit unserer Lebensgeschichte zusammen. Das ist ja ein Unterschied, ob jemand in einer frommen jüdischen Tradition aufwächst, wie Paulus zum Beispiel, oder ob jemand als klassischer römischer Heide seine Karriere macht. Oder ob einer als Moslem in der Türkei aufwächst. Oder ob einer in einer behüteten christlichen Familie an die Botschaft von Jesus herangeführt wird. Da ist ja jede persönliche Geschichte ganz anders. Oder ob einer wie Ita Linnemann als Nichtchrist Karriere in der liberalen Universitätstheologie macht. Jeder von uns hat seine ganz eigene Geschichte. Und Gott gebiert sich seine Kinder nicht nach Schablone. Jede Geschichte vor Gott ist anders. Der eine kann ein bestimmtes Datum sagen, kann genau sagen, an dem Tag wurde ich Christ. Zum Beispiel bei meiner Frau ist das so. Die kann genau sagen, bei dem und dem Ereignis bin ich Christ geworden. Ein anderer kann das nicht. Bei mir ist das nicht so. Bei mir war das eher eine Entwicklung. Und dann kam der Punkt, wo ich das nochmal festgemacht habe und Jesus mein Leben anvertraut habe. Aber im Nachhinein betrachtet hat es ihm wahrscheinlich schon vorher gehört. War ich diesen Schritt schon vorher gegangen und dann habe ich es nochmal festgemacht. Bei dem einen ging es mit der Bekehrung relativ schnell. Ich denke an einen jungen Theologiestudenten, der auf der Suche war, der in eine Evangelisation kommt, der eine Predigt über den blinden Bartimäus hört und plötzlich begreift, das ist meine Geschichte. Und er bekehrt sich auf der Stelle und sagt, Jesus, dir gehört mein Leben, ich brauche deine Vergebung. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, bitte erbarme dich über mich. Und bei anderen ist das ein längerer Prozess. Er kann keinen bestimmten Augenblick benennen, wo der Schalter umgelegt wurde. Aber er weiß, ich glaube jetzt an Jesus. Er ist mein Retter, er ist mein König. Ich verlasse mich auf ihn allein. Und dann darf er wissen, ich bin bekehrt. Also selbst wenn ein Ehemann den Tag seiner Hochzeit nicht mehr nennen könnte, das will ich hier nicht entschuldigen und Sie, das ist jetzt Vorwarnung. Selbst wenn ein Ehemann den Tag seiner Hochzeit nicht mehr nennen könnte, dürfte er dennoch wissen, ich bin verheiratet. Wichtiger als den Tag zu wissen ist, dass ich weiß, zu wem ich gehöre und wem mein Leben gehört. Und so ist es auch Jesus gegenüber. Wichtiger als, dass sie den Tag ihrer Bekehrung wissen, ist, dass sie wissen, dass ihr Leben Jesus gehört. Dass sie es ihm gegeben haben. In jedem Fall bringt die Bekehrung aber Klarheit über die Woher-Frage, dass sie sich bekehren sollten von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt des Satans zu Gott, sagt Paulus hier in 26, Vers 18. Wir kommen alle so oder so aus der Finsternis, alle. Die Bibel sagt, wir werden hineingeboren in die Finsternis. Wir liegen alle unter dem Fluch der Erbsünde. Und das werden wir ja im Römerbrief noch mal genauer miteinander studieren. Natürlich stehen Kinder von Christen unter einem besonderen Schutz. Das sagt Paulus auch in 1. Korinther 7. Und trotzdem kommen auch Kinder von Christen nicht als Christen zur Welt. So sehr sie umgeben sind vom Schutz und vom Segen und von den Gebeten ihrer Familie. Und es ist auch bei Kindern von Christen genauso nötig, dass Jesus in ihr Leben eingreift. Es ist auch bei Kindern von Christen nötig, dass Jesus ihnen die Augen auftut, dass sie merken, ich brauche Jesus, wenn ich durch meine Sünde nicht auf ewig verloren gehen soll. Und dazu will Jesus uns Eltern gebrauchen und auch die Gemeinde gebrauchen, dass wir das unseren Kindern auf liebevolle Art deutlich machen. So wie er damals den Paulus losgeschickt hat, zu Juden und zu Heiden, um ihnen die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren sollten von der Finsternis zum Licht. Und von der Gewalt des Satans zu Gott. Und das alles bekommen wir nur durch den Glauben an Jesus, wie es hier im letzten Satz heißt. Und deshalb, ihr Lieben, geschieht es ganz zwangsläufig. Das können wir jetzt am Ende nur noch andeuten. Das können wir nicht mehr im Einzelnen entfalten. Dass bei der Bekehrung nicht nur die Wer-Frage geklärt wird, dass bei der Bekehrung nicht nur die Woher-Frage geklärt wird, woher kommt mein Leben? Aus der Finsternis, sondern schließlich, dass bei der Bekehrung auch die Was-Frage geklärt wird. Sehen Sie noch ein letztes Mal rein. In Vers 22, Kapitel 22, 8 fragt Paulus erst, Herr, wer bist du? Und dann sagt Jesus, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und jetzt schauen Sie zwei Verse danach, in Vers 10. Da fragt Petrus, Herr, was? Was soll ich tun? Die Bekehrung führt zwangsläufig zur Was-Frage. Wenn Jesus der Herr ist und wenn Jesus mein Leben gehört, dann muss er mir jetzt auch zeigen, was ich tun soll. Dann kann ich in meinem Leben nach der Bekehrung nicht so tun, als könnte ich bruchlos so weitermachen wie vor der Bekehrung. Dann muss ich Jesus die Was-Frage stellen. Was soll ich tun, Jesus? Dann kann ich nicht einfach trotzdem mein eigener Chef bleiben und nur meine Gesamtsituation hat sich verbessert. Dann kann ich auch nicht erst am Sonntagmorgen jeder Woche damit anfangen, meine christliche Seite zu entdecken. Herr, was soll ich tun am Montag? Herr, was soll ich tun am Dienstag in der Besprechung mit den Kollegen? Herr, was soll ich tun am Mittwoch, wenn wir am Familientisch zusammensitzen und dieser Streit wieder aufbricht? Herr, was soll ich tun am Donnerstag, wenn ich merke, dass es in der Nachbarschaft Not und Probleme gibt? Herr, was soll ich tun, wenn entschieden wird, in welche Ausbildungsrichtung ich gehe? Herr, was soll ich tun, wenn die Frage auftaucht, welchen Menschen ich heiraten soll? Herr, was soll ich tun? Die Bekehrung führt zwangsläufig zur Was-Frage und So war es bei Paulus auch. Die Antwort auf die Wer-Frage trifft die Vorentscheidung über die Was-Frage. Wenn du die Wer-Frage beantwortet hast, dann entscheidet Jesus von nun an über dein Leben. Und Paulus, bei ihm platzt das so richtig aus dem Herzen heraus. Herr, was soll ich jetzt tun? Herr, wie soll's jetzt mit meinem Leben bitte weitergehen? Da war einmal die riesige Schuld, die Paulus auf sich geladen hatte. Gut, da wusste er, ich bekomme Vergebung von Jesus. Aber jetzt versetzen Sie sich doch bitte nochmal in seine Situation. Unmittelbar in dem Moment seiner Bekehrung. Da war die praktische Hilflosigkeit, weil er ja erstmal geblendet war von diesem Licht und nichts mehr sah. Erstmal gar nicht wusste, wo soll ich jetzt hingehen. Und dann war, auch das dürfen wir nicht vergessen, die Ahnungslosigkeit, was seine Zukunft betraf. Seine pharisäische Karriere war ja mit einem Schlag beendet. Bis dahin hatte Paulus sein Geld mit Christenverfolgung verdient. Und das ging jetzt ja nicht mehr. Und darum steckt in dieser einfachen Frage in Kapitel 22, 10, in dieser vielleicht hingestammelten Frage, alles drin, was den Paulus in dieser Minute umtreibt. Jesus, was soll ich jetzt tun? Wie geht's jetzt weiter? Und daran sehen wir auch, wie viel er von Jesus verstanden hat. Er hat verstanden, Jesus wird mich führen. Er hat verstanden, Jesus ist mir nahe, sonst würde er ihm ja nicht diese Frage einfach so hinhauchen. Herr, was soll ich tun? Und was macht Jesus? Das ist so wunderbar. Jesus bindet den Paulus von der ersten Stunde seiner Bekehrung an in seine Gemeinde ein. Schauen Sie, Kapitel 22, Vers 10. Ich aber fragte, Herr, was soll ich tun? Und der Herr sprach zu mir, steh auf und geh nach Damaskus, dort wird man dir alles sagen, was dir zu tun aufgetragen ist. Als ich aber geblendet von der Klarheit dieses Lichts nicht sehen konnte, wurde ich an der Hand geleitet von denen, die bei mir waren, und kam nach Damaskus. Da war aber ein gottesfürchtiger Mann, so lesen wir dann weiter, der sich an das Gesetz hielt mit Namen Hananias, der einen guten Ruf bei allen Juden hatte, die dort wohnen. Der kam zu mir und trat vor mich hin und sprach zu mir, Saul, lieber Bruder, sei sehend. Und zur selben Stunde konnte ich ihn sehen. Schauen Sie, Jesus hätte das dem Paulus auch alles selbst sagen können. Jesus hätte dem Paulus auch einfach von einer Sekunde auf die anderen wieder sehend werden lassen können. Aber Jesus weiß, wie sehr ein neu gewordener Jünger jetzt auch den Schutz der Gemeinde braucht. Den sichtbaren Schutz der Gemeinde. Wenn einer Christ geworden ist, dann braucht er den sichtbaren Schutz der Gemeinde. Doch das ist so wichtig. Ein so wichtiger Grund dafür, dass Gemeinde da sein muss. Dass diese Zuflucht da sein muss. Und deswegen haben wir so eine große Verantwortung auch für unsere Gemeinde. Auch als Schutzraum für diejenigen, die frisch zum Glauben kommen. Du brauchst den sichtbaren Schutz der Gemeinschaft. Und darum fügt Jesus seine Leute in dieser Welt zusammen. Und darum lässt Jesus uns einander zur Hilfe und zum Segen werden. Erst zieht er uns in das persönliche Verhältnis zu sich hinein. Das ist das Wichtigste. Ich brauche Jesus persönlich. Das ist eine Du-Ich-Beziehung. Das ist die Wer-Frage. Daran entscheidet sich das Heil. Aber dann macht Jesus uns gerade nicht zu Individualisten. Er macht uns nicht zu christlichen Einzelgängern. Und auch aus diesem Grunde hat Jesus das Abendmahl eingesetzt. Da sammelt er uns um seinen Tisch herum. Zum Abendmahl dürfen wir gehen, weil Jesus uns ruft. Und wer an Jesus glaubt, der ist von Jesus zu diesem Mahl eingeladen. Aber Jesus lädt uns zu diesem Mahl ein, damit wir seiner umso gewisser werden, aber damit wir um seinen Tisch herum auch zueinander finden, als die, die von seiner Rettung leben und die davon leben, dass ihr Leben Jesus gehört. Und dann stellt er uns in die Gemeinschaft. Und so bezieht Jesus den Hananias von Anfang an mit ein in die Seelsorge an Paulus. Und es ist rührend und es ist vorbildlich, wie einfühlsam der Hananias auf seinen neuen Glaubensbruder eingeht. Wie er ihm sagt, lieber Bruder. Der hatte Angst gehabt vorher, hat gesagt zu Jesus, als Jesus ihn beauftragt hat, damit, Herr, du weißt doch, was der gemacht hat. Ich hab Angst, diesem Paulus zu begegnen. Das ist ein Hitzkopf, das ist ein Radikalinski. Wer weiß, ob der sich wirklich bekehrt hat oder ob er uns nur täuschen will. Und am Ende packt er mich und lässt mich nach Jerusalem entführen. Aber im Gehorsam gegenüber Jesus ist Hananias hingegangen. Und dann merkt er, es war echt bei Paulus. Der gehört wirklich zu Jesus. Und darum gehören wir zusammen. Und dann bekommt Paulus schon bald seinen speziellen Auftrag. Das gehört auch zur Was-Frage und das finden Sie auch in allen drei Bekehrungsberichten. Er bekommt den Auftrag, das Evangelium von Jesus nun auszubreiten unter allen Völkern, unter Juden und Heiden. Was soll ich tun? Und am Ende dieses Dienstes entsteht dann unser Römerbrief. Unser Römerbrief, durch den bis heute Menschen bekehrt werden und zu Jesus finden. Unser Römerbrief, durch den Martin Luther bekehrt wurde. Martin Luther wurde bekehrt, als er Römer 1, Vers 16 und 17 ausgelegt hat. Dadurch hat Luther zu Jesus gefunden. Und nicht nur Nichtchristen werden durch den Römerbrief bekehrt, sondern auch Nachfolger Jesu lernen durch diesen Römerbrief ihren Herrn noch viel besser kennen und noch viel mehr lieben. Und darum, wenn wir Römer weiter studieren in den nächsten Wochen, ihr Lieben, dann wollen wir das nicht vergessen und dann wollen wir das immer im Blick behalten, was wir uns heute nochmal über Paulus klargemacht haben. Hier schreibt einer, weil er durch Jesus und bei Jesus die entscheidenden Antworten seines Lebens gefunden hat. Hier schreibt einer, der mit seinem ganzen Leben drin hängt. Hier schreibt einer nicht idyllisch unter einem Apfelbaum in Saffenwil, sondern hier schreibt einer, dessen Leben neu geworden ist. Hier schreibt einer, der weiß, ich bin aus der Hölle in den Himmel gerettet worden. Hier schreibt einer, der weiß, seitdem ich zu Jesus gehöre, wird mein Leben nie mehr so sein, wie es vorher war. Hier schreibt einer, der nicht schweigen kann. Und durch diesen Paulus, durch diesen Römerbrief offenbart uns allen Jesus seine Wahrheit. Und je mehr wir von dieser herrlichen Wahrheit verstehen, umso dankbarer werden wir für Jesus sein, umso mehr werden wir Jesus lieben, umso enger werden wir an ihn gebunden werden und umso eifriger werden wir dann auch anderen von Jesus erzählen. Ihm sei alle Ehre. Amen.